Partikel eines Ressentiments. Die SS-Müller-Schule in Dresden und islamischer Antisemitismus.
Im Laufe des Zweiten Weltkrieges entwickelte sich die Waffen-SS von einer ursprünglich weltanschaulichen und militärischen Einheit ausschließlich deutscher Soldaten zu einer multiethnischen Armee. Während des Zweiten Weltkrieges kämpften auf deutscher Seite aus unterschiedlichen Gründen auch viele Muslime. Oft waren es gemeinsame Feindbilder oder eine pragmatische Kollaboration, die die Muslime in die Wehrmacht und die SS führten. Insgesamt gab es bei der deutschen Wehrmacht 6 mehrheitlich muslimische Legionen und bei der SS 3 Divisionen, eine Brigade und einen Waffenverband mit mehrheitlich muslimischen Mitgliedern. Die in den Ostlegionen der Wehrmacht kämpfenden Muslime waren Aserbaidschaner, Krim- und Wolga-Tataren, Nordkaukasier, Baschkiren und Usbeken. Sie wurden vor allem unter sowjetischen Kriegsgefangenen angeworben. Zumindest von den Waffen-SS-Einheiten der muslimischen Bosnier sind schwere Kriegsverbrechen bei der sogenannten Partisanenbekämpfung auf dem Balkan bekannt. Vom SS-Hauptamt wurde die Tätigkeit von Imamen, Vorbetern beim islamischen Gebet, in den einzelnen Bataillonen genehmigt und die Beachtung der islamischen Speisevorschriften zugesagt. Auch die Einhaltung muslimischer Begräbnisriten wurde gewährt. Jede muslimische Einheit bekam somit einen Mullah, einen islamischen Prediger oder Geistlichen, als Ratgeber gestellt. Die muslimischen Feldgeistlichen mussten jedoch in der Regel erst noch ausgebildet werden. Daher wurde im November 1944 in Dresden eine SS-Mullah-Schule speziell für Muslime aus dem Gebiet der UdSSR gegründet. Sie waren im osttürkischen und im kaukasischen Waffenverband innerhalb der SS organisiert.
Die beiden Autorinnen des Features zur SS-Müller-Schule im Gespräch und bei der Recherche über die Kooperation von Muslimen und Nationalsozialisten und den heutigen islamischen Antisemitismus.
Ich komme hier nicht weiter. Ich finde einfach keine Quellen zur SS-Müller-Schule in Dresden. Außer diesem Artikel bei shoah.de findet man weder Literatur, Film oder Fotomaterial, noch autobiografische Berichte. Es ist, als hätte es diese SS-Müller-Schule in Dresden nie gegeben.
Zumindest in diesem Artikel steht, dass es seit November 1944 eine SS-Müller-Schule in Dresden gab. Sie wurde auf Initiative des SS-Reichsführer Heinrich Himmler gegründet. In ihr wurden sogenannte Russland-Türken ausgebildet, die anschließend in der SS dienten. Basis dieser Einrichtung war die Arbeitsgemeinschaft Turkestan e.V.
Diese Arbeitsgemeinschaft Turkestan e.V. hatte 2 Adressen, eine in Berlin und eine in Dresden, und zwar am Taschenberg 3 in der Dresdner Innenstadt.
Naja, aber über die Wirkung einer Ende 44 gegründeten SS-Müller-Schule für die sogenannten Russland-Türken kann man sich ja nun wirklich streiten. Wichtiger und einflussreicher scheinen mir die arabischsprachigen Kurzwellensender, zum Beispiel der aus dem kleinen Ort Zesen südlich von Berlin. Der Politikwissenschaftler und Publizist Matthias Künzel schreibt dazu: Seit 1939 sendete er täglich ein arabischsprachiges Programm in den Nahen und Mittleren Osten. Kein anderer Sender erfreute sich dort zwischen 1939 und 1945 einer größeren Beliebtheit als der Nazisender aus Zesen. Hier wurden antisemitische Hetzbeiträge mit Zitaten aus dem Koran und arabischer Musik über den Äther geschickt. Programmhöhepunkte bei Radio Zesen waren die Dschihad-Aufrufe der damals populärsten Figur in der arabisch-islamischen Welt, des Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, der zwischen 1941 und 1945 in Berlin lebte. Niemand beförderte den Judenhass unter Muslimen erfolgreicher als er und prägte zugleich die Frühgeschichte des Nahostkonflikts.
Der Großmufti von Jerusalem, okay. Der wird ja auch erwähnt im Zusammenhang mit der Dresdner SS-Müller-Schule. Die Faktenlage ist zwar dürftig, aber die Existenz der Schule wird mit 2 Quellen belegt. Neben einem Tagebucheintrag von Viktor Klemperer zitiert Titus Lenk aus einem Telegramm, in dem sich der Großmufti Amin el-Husseini am 27.11.44 für die Gründung der SS-Müller-Schule bei Himmler bedankt. Ich zitiere: Anlässlich der Eröffnung des Imam-Institutes der Osttürken in Dresden, das als weiteres Zeichen für ihr großes Interesse an der islamisch-deutschen Zusammenarbeit zu betrachten ist, übermittle ich Ihnen den aufrichtigen Dank und die besten Grüße der Muslimen.
Matthias Künze schreibt hier, dass diese Kooperation zwischen Nationalsozialisten und Muslimen bereits 1937 begann. Auslöser war der Vorschlag der britischen Peel-Kommission, das Mandatsgebiet Palästina in einen kleineren jüdischen und einen größeren muslimisch-arabischen Staat aufzuteilen. Er schreibt weiter, dass dieser Plan sofort auf Widerspruch der Nationalsozialisten stieß. Sie postulierten, die Bildung eines Judenstaates liegt nicht im deutschen Interesse, sondern die Stärkung des Arabertums als Gegengewicht gegen einen Machtzuwachs des Judentums.
Was hatten aber nun Heinrich Himmler und der Großmufti Amin el-Husseini miteinander zu tun? Ah, hier. Nochmal bei Künzel. Heinrich Himmler schwärmte von der weltanschaulichen Verbundenheit zwischen Nationalsozialismus und Islam. Er führte auch den Begriff des Muselgermanen ein. Und el-Husseini wies auf ideologische Gemeinsamkeiten von Muslimen und Deutschen hin. Die da wären Gehorsam und Disziplin, der Kampf und die Ehre im Kampf zu fallen, die Gemeinschaft, Familie und Nachwuchs, Verherrlichung der Arbeit und des Schaffens und das Verhältnis zu den Juden. Hier steht, der Mufti erklärte, in der Bekämpfung des Judentums nähern sich der Islam und der NS einander sehr.
Aber das ist offenbar nicht immer so gewesen. Während der christliche Antisemitismus durch die Idee der vermeintlichen jüdischen Bedrohung gekennzeichnet ist, begegnete man den Juden in der muslimischen Welt lediglich mit herablassender Duldung. In den Augen der Muslime musste daher die Vorstellung, ausgerechnet Juden könnten eine Gefahr für sie und die Welt bedeuten, absurd erscheinen.
Das heißt dann doch, dass der rassistische Antisemitismus und vor allem die Halluzinationen von der jüdischen Weltverschwörung europäischen Ursprungs waren und aus Europa in die arabische Welt exportiert wurden.
Naja, und heute, mehr als 60 Jahre später, haben wir es also mit einer bedrohlichen Situation zu tun, die der Antisemitismusforscher Robert Wistrich so beschreibt. Es gibt eine Hasskultur, die mittlerweile alles durchdringt. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Predigten, Videokassetten, Internet, Rundfunk und Fernsehen im ganzen arabischen Nahen und Mittleren Osten. Die menschenverachtenden Bilder von Juden und Israelis durchziehen die gesamte politische Öffentlichkeit des Islam. Sie verbinden die Ritualmordlegenden des mittelalterlichen Europas mit den Verschwörungstheorien der Nazis und verleumderischen islamischen Zitaten über die Juden als Söhne von Affen und Eseln.
Und trotz allem kann man hier und da noch lesen, dass die Lösung des Nahostkonflikts womöglich den Antisemitismus in den Nachbarstaaten abschwächen würde.
Ja, darüber wird gemutmaßt, aber der Hass gegenüber den Juden reicht doch weit über den territorialen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hinaus. Wird ihr Antisemitismus, wie Robert Wistrich schreibt, nicht von einem anderen Motiv angetrieben? Der Wahnidee, dass der Lauf der Geschichte von den üblen Machenschaften des jüdischen Volks bestimmt wird? Und da ist keine Geschichte zu absurd, als dass sie nicht geglaubt und verbreitet würde.
Na klar, da wird sich auch gerne vorgestellt, dass Amerika in jüdischer Hand ist. Hier weiter bei Robert Wistrich. Daher ist der Dschihad zur weltweiten Befreiung der Muslime von Unterdrückung und Ungerechtigkeit zugleich ein antijüdischer und antiamerikanischer Kampf. Und an anderer Stelle bezeichnet Wistrich die antisemitische Hysterie der Islamisten als paranoides Misstrauen gegenüber der modernen, säkularen Zivilisation.
Interessant ist aber auch, dass heute dem Antisemitismus in den arabischen Ländern aus deutscher Sicht ein besonderes Verständnis entgegengebracht wird. Hierzu schreibt wieder Matthias Künzel. Die unbekümmerte Haltung gegenüber dem islamistischen Judenhass ist kennzeichnend für den deutschen Diskurs. Während öffentlich artikulierter Antisemitismus in Deutschland Empörung provoziert, wird derselbe Antisemitismus, sofern Muslime ihn artikulieren, als vermeintlicher Reflex auf den Nahostkonflikt verharmlost oder ganz ignoriert.
Ja, naja. Und letztlich schließt dieses Schweigen über den islamischen Antisemitismus, das Schweigen über dessen Wurzeln im Nationalsozialismus, mit ein.
Hier wird gerne geschwiegen. Andererseits hat die Geschwätzigkeit keine Grenzen. Ein verbreiteter Trend in der arabischen Welt ist die Gleichsetzung israelischer Politik mit den nationalsozialistischen Verbrechen an den Jüdinnen und Juden.
Und hört man diese Vergleiche nicht auch immer wieder hier in Deutschland? Da ist dann die Rede von Angriffskrieg, Vernichtungskrieg, totalem Krieg und palästinensischen Ghettos. Meiner Meinung nach bieten diese NS-Vergleiche eine willkommene Möglichkeit, um sich mit der unbequemen deutschen Geschichte besser arrangieren zu können. Weißt du, wenn man die Nachkommen der Überlebenden des Holocaust heute zu Tätern macht, ist das eine bequeme Entlastung für die deutschen Nachkommen. Weil die Schuld sich verringern lässt, wenn die ehemaligen Opfer heute selbst zu Tätern stilisiert werden.
Die Schuldabwehr und die Sehnsucht nach Entlastung hat viele Gesichter. Die einen meinen, Sharon mit Hitler gleichsetzen zu müssen, und andere können gar nicht umhin, permanent Rassismus in Israel auszumachen. Wieder andere gestehen Israel immer wieder huldvoll die Existenz zu. Hier hatte ich mir doch eine Stelle markiert, die die Fragwürdigkeit dieses vermeintlichen Zugeständnisses auf den Punkt bringt. Ah ja, hier, in dem Essay Verzeihen von Wladimir Jankelewitsch. Der Antisemitismus ist eine schwerwiegende Kränkung des Menschen im Allgemeinen. Die Juden wurden verfolgt, weil sie es waren und nicht aufgrund ihrer Meinungen oder ihres Glaubens. Die Existenz selbst wurde ihnen verweigert. Man warf ihnen vor, zu sein. Bis zu einem gewissen Punkt erstreckt sich diese Verweigerung noch heute auf die Existenz des Staates Israel. Man glaubt, Israel eine außerordentliche Konzession, ein Gratisgeschenk zu machen, wenn man ihm das Recht einräumt, zu existieren.